In der heutigen Folge besprechen wir die Geschehnisse in der venezuelanischen Hauptstadt Caracas und deren veraltete Energieinfrastruktur. Darüber hinaus beleuchten wir mögliche Gewinner eines erwarteten Investitionsbooms in diesem Land. Außerdem starten wir das Jahr 2026 direkt mit einem neuen Allzeithoch im DAX.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Lukas Loka.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Lukas, und auch heute am Dienstag, den 6.01.2026, geht es rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Die erste in 2026. Frohes Neues an der Stelle an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Frohes Neues, Lukas, auch an dich.
Ja, frohes Wiederholt. Neues. An alle, die zuhören.
Genau. Du hattest ja vorhin schon gefragt, was ist heute für ein Tag?
Ja, Tag der Heiligen Drei Könige, würde ich sagen.
So ist es. Den habe ich auch notiert. Und heute ist Tag der Frau Holle in Europa. Also, du hast ja vorhin nochmal gemutmaßt, Tag des Schnees, ja, geht in die Richtung. Irgendwie Tag der Frau Holle.
Ich dachte schon, dass du wieder irgendeinen anderen Tag mitbringst, den keine Sau kennt.
Ja, soll irgendwie suggerieren, dass wir jetzt diese Wende haben und es die Tage jetzt länger werden und es freundlicher wird. Ne? Aber wenn wir nach draußen gucken, Tag der Frau Holle passt, glaube ich, ganz gut. Ne?
Das stimmt.
Ja. Kommen wir zum Kapitalmarkt, würde ich sagen. Ich fand im Übrigen eure XXL-Folge aus der letzten Woche echt spannend und interessant. Ich war ja im wohlverdienten hoffentlich Urlaub und fand du da die Folge auch wenn sie relativ lang war.
Ja, wir hatten ein bisschen Sorge, dass sie zu lang ist, ja. Aber irgendwie haben wir uns dann doch verloren in den Themen und ruckzuck war die Stunde um.
Ja.
Und
aber diejenigen, die noch nicht reingehört haben, glaube ich, lohnt sich, da mal reinzuhören, was ich auch gut fand, dass ihr die Thesen, die wir erarbeitet haben aus dem Portfolio Management fürs Jahr 2026 nochmal genannt habt, diskutiert habt, fand ich gut. Und die These geopolitische Entspannung erwartbar geht Stand heute leider nicht so ganz auf. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen.
Genau.
Nun starten wir aber mal mit dem kurzen Blick auf die Indizes. Der DAX hat einen überragenden Start ins Jahr vorzuweisen. Ich sage nur Allzeithoch. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst auch den gestrigen Montag mit in die Betrachtung rein. So liegt der DAX auf Wochenbasis bei 2,13% und einem Stand von 24.868 Punkten. Treiber gestern auch insbesondere Rüstung, passt dann auch zu dem Thema, was wir gleich nochmal anreißen werden. Namentlich dann eine Rheinmetall zu nennen mit knapp 10% plus, aber auch eine SAP, eine Infineon, also der Tech- oder Softwarebereich mit ca. 2% und 4% sind auf den Zug mit aufgesprungen. In den USA konnten die Indizes gestern ebenfalls stark zulegen. Auf Wochensicht steht aber beim S&P 500 auf Dollarbasis eine minus 0,4% und beim technologielastigen Nasdaq ein knappes Prozent im Minus. Der industriell geprägte Dow Jones hingegen konnte auch da ein neues Allzeithoch markieren und steht auf Wochenbasis, hier auch inklusive des gestrigen Kurssprunges, bei plus 0,55%. Ja, Lukas, ich würde sagen, du gehst jetzt mal drauf ein, warum gestern dann dieser Rebound stattgefunden hat an den Märkten,
ja,
eher auch nicht mit ganz negativen Infos. Ne?
Nicht aber, ganz so erklärbar, aber zumindest gab es ein paar einschlägige Nachrichten so rum,
so ist es.
Die zumindest am Kapitalmarkt gestern eine Rolle gespielt haben. Und wenn wir da über den Rückflug sprechen, dann meine ich, kann ich natürlich auch kurz nochmal auf den Einkaufsmanager für verarbeitendes Gewerbe in den USA sprechen. Die Zahlen kamen nämlich gestern noch und wir lagen hier tatsächlich etwas über Erwartungen. Jetzt habe ich die Erwartungen gar nicht aufgeschrieben, aber irgendwas mit 47, war erwartet und wir liegen bei 48,3 Zählern. Tiefer sogar?
Also ich hatte wahrgenommen, gut, aber ich glaube, war auch ungefähr auf den Erwartungen. Ich hätte jetzt leicht unter Erwartung irgendwie bei 47, irgendwas.
War die Erwartung, aber gemeldet wurden 48,3.
Du wirst dich reingearbeitet haben. Ja. Die Märkte jetzt auch nicht massiv tangiert.
Gar nicht.
Aber die ersten Wirtschaftskennzahlen, die reingekommen sind.
Ja, ganz
sind,
genau. Viel impulsiver ist da natürlich dann die Nachricht vom Wochenende.
Genau.
Und da haben wir ein bisschen was hier mal zusammengeschrieben. Und zwar gab es einen amerikanischen Luftangriff auf Venezuelas Hauptstadt Caracas mit dem Ziel, den Staatspräsidenten Nicolas Maduro festzunehmen. Diesem werden seitens der USA Verbrechen im Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen und ist in den USA tatsächlich schon ein angeklagter Drogendealer, zuletzt sogar ausgeschrieben mit einem Kopfgeld von 50 Millionen Dollar. Ja, jetzt hat die USA das selbst übernommen. Bereits in den letzten Monaten gab es nämlich immer wieder Ausschreitungen im Ostpazifik und in der Karibik, bei denen Boote abgeschossen wurden seitens der USA, die Drogenschmugglern gehören sollen. Zuletzt wurde dann, ist es noch ein bisschen mehr eskaliert, ein großer Tanker vor Venezuelas Küste von den USA gestürmt, der ebenfalls Teil eines illegalen Netzwerks sein solle. Und vorgeschobener Grund ist hier natürlich der illegale Drogenhandel, der hier genannt wird. Das glaubt der Markt auch ein bisschen, aber viel mehr wird hier natürlich die auf die weltweit größten Ölvorkommnisse geschaut und diskutiert. Und zusätzlich sogar auch ein riesengroßes, ich habe teilweise auch schon gehört, ein noch größeres Goldvorkommen als alle Minen in Afrika. Also auch da, seltene Erden und Öl ist ein Riesenthema in Venezuela. Und das ist tatsächlich so, Venezuela sitzt auf den größten Erdölreserven der Welt, circa 300 Milliarden Barrel. Zum Vergleich Saudi-Arabien, die ja da immer
200 irgendwas, ne?
Genau, 267 Milliarden Barrel und die USA hat
ja weniger.
69 Milliarden Barrel, also erheblich weniger. Und sollte Venezuelas Öl weltweit frei verkauft werden, so wird natürlich dann die Welt auch überschwemmt werden mit billigem Öl oder mit Öl insgesamt, wodurch dann die Preise unter Druck geraten. Das Problem ist, das Öl in Venezuela ist ein sehr schweres Öl und muss umfangreich aufbereitet werden, um exportiert zu werden. Es ist also sehr, sehr anspruchsvoll und sehr teuer. Die Anlagen in Venezuela sind leider sehr veraltet und aufgrund von Sanktionen seitens der USA oder auch Europa ist die Finanzierung durch internationalen Kapital sehr, sehr schwer und dadurch haben sich immer mehr Konzerne, Ölkonzerne aus Venezuela zurückgezogen. Zuletzt ist Venezuela gerade mal für 1% der geförderten Ölmenge verantwortlich, obwohl sie die größten Vorkommnisse haben. Und ein Export.
Aber das ergibt dann auch eine Chance nach vorne, wirst du
gleich genau, noch drauf kommen, ne? Und ein Export in Richtung USA ist tatsächlich nur durch einen Konzern aktuell aufgrund einer Lizenz möglich. Und zwar geht es hier um Chevron. Im Mittelteil haben wir da noch ein bisschen mehr Infos.
Hab ich aber gleich noch ein bisschen was zu, genau.
Aktuell sind es 100 Barrel täglich, die Chevron aus Venezuela in Richtung USA exportiert oder fördert und in den 90er Jahren waren es tatsächlich noch 1500 Barrel pro Tag und klar ist natürlich, dass eine Kontrolle in Venezuela bedeutet auch eine sichere Versorgung für die USA und das glaubt der Markt zumindest mehr als den vorgeschobenen Drogenhandel. Und was der Markt natürlich hier dann auch am Markt oder bei den Aktien gespielt hat, ist, dass man erwartet, dass unter der Führung der USA ein erheblicher Investitionsboom in die, wie gerade schon genannt, eher marode Infrastruktur erwartet wird, wo dann halt bestimmte Werte auch profitieren können.
Der Markt hat gestern da eher gespielt, dass dann eher die US-Firmen dran partizipieren und gewinnen. Klar. Und die Europäer haben eher abgegeben gestern, ne? Weil der Ölpreis ja dann sehr wahrscheinlich fallen wird. Und
genau, mehr Öl, wird, ne? Die dann gefördert wird, heißt eigentlich, dürfte der Ölpreis sogar sinken, so mag man es zumindest erwarten, könnte man bei Gold vielleicht auch sagen, aber Gold hat ja dafür gestern aufgrund der Unsicherheit, die natürlich da ist, auch über 2% sogar gewonnen, ne? Ja. Jo, ich habe zwar noch zwei Indikatoren mitgebracht, die angeschlagen sind, weiß aber nicht, ob wir aufgrund der Zeit jetzt wieder eine kleine Sonderfolge machen wollen, aber eigentlich sind sie ganz spannend.
Ja, dann bringen sie einem schnell rein.
Ja, komm,
einmal gibt ganz eine Minute.
Und zwar gibt es noch einmal den Pizza-Index, der bereits im Juni letzten Jahres anschlug und scheinbar jetzt wieder einen Hinweis liefern konnte, denn es wird getrackt, wann das Pentagon Pizza bestellt und das Pentagon hat hier eine Nachtschicht eingelegt und hat das zuletzt auf den Großangriff in Iran auch Pizza bestellt und das ist wohl jetzt wieder passiert und zusätzlich auch ganz interessant und vielleicht auch schon fast typisch für die aktuelle Regierung in den USA, gab es drei neue Accounts auf Polymarket, das ist ja weltweit größte Wettanbieter oder wie man so schön sagt, für Wahrscheinlichkeiten und zwar drei neue Accounts, die am Freitag große Geldsummen darauf wetteten, dass Maduro nicht mehr im Amt sein wird nach dem Wochenende oder kurzfristig, die natürlich dann auch am Wochenende mit relativ großen Gewinn rausgegangen sind. Interessant ist halt, dass die Accounts erst am Freitag erstellt worden sind. Aber
man will besser nicht wissen, wer da die Inhaber der Accounts sind.
Genau,
ne?
Jetzt prüft man gerade, ob Bundes- oder Regierungsangestellte überhaupt mit wetten dürfen. Aber ja, das fand ich nochmal ganz interessant in diesem Kontext.
Hundertprozentig. Ja, die Minute hast du, glaube ich, eingehalten. Passte. Fand ich interessant. Ja. Bevor ich den Rückblick dann schließe, ich habe auch nochmal einen kurzen Einschub von der Tech-Seite. Aktuell findet eine der größten Technologiemessen weltweit statt, die sogenannte CES. Läuft bis Freitag in Las Vegas und hier erhofft man sich weitere Impulse für die Tech-Welt. Nvidia-Chef Jensen Huang hat heute Nacht um 4 Uhr deutscher Zeit schon Auftritt gehabt und er hat die neue Rubin-Plattform mit einem innovativen KI-Chip vorgestellt. Dieser Chip ist speziell für Hochleistungszentren oder Hochleistungsrechenzentren und autonome Systeme entwickelt worden. Und damit setzt Nvidia wiederum neue Standards für KI und Zukunftstechnologien. Und weitere Infos aus dem Bereich, aus dem KI-Segment, werden sehr wahrscheinlich im Laufe der Woche immer noch mal wieder mit reinflattern.
Ich glaube, auf der Bühne stand sogar so ein kleiner Roboter, der zugehört hat, wo man auch dann dieses Richtung autonom beziehungsweise Robotik die Chips dann auch nutzen. Ich glaube,
verschiedene andere Einzelhändler haben da irgendwie noch was vorgestellt. Also ganz interessant.
Siemens spricht auch da.
Genau. Mhm. Ich glaube, Siemens hat sogar die Messe eröffnet, der Siemens-Chef. Irgendwie so, also durchaus relevant, die Messe.
Ja.
So, jetzt abschließend blicken wir nochmal auf die Zinsen, Gold und Kryptowährung. Die Zinsen sind in der letzten Woche leicht angestiegen, also die 10-jährige Bundesanleihe auf knapp 2,9%, die Treasuries aus den USA ebenfalls leicht angestiegen und notieren bei 4,18%. Gold, schauen wir auf den Outperformer oder die Outperformer-Asset-Klasse des Jahres 2025. Mal schauen, wo dieses Jahr die Reise hingeht. Auf Wochenbasis stehen wir beim knappen Minus. Gestern haben wir aber in dieser Anlageklasse, du hast es gerade schon gesagt, Lukas, aufgrund der zunehmenden Unruhe auf der geopolitischen Seite wieder steigende Kurse gesehen. Auch heute sieht es wieder grün aus. Stand von vor, ich glaube, ein, zwei Stunden, irgendwie 4.468 US-Dollar je Feinunze. Auch da sieht es positiv aus. Bei den Kryptowährungen steht auf Wochenbasis bei dem Bitcoin 7,68% Kurs plus, sehr guter Jahresstart. Katalysator auch da die Geschehnisse um Venezuela. Die Altcoins konnten zum Teil noch weiter zulegen. Wenn man sich eine Ripple zum Beispiel anschaut, steht irgendwie heute allein irgendwie bei plus 8,9%. Mhm. Aktueller Stand beim Bitcoin 93.300 US-Dollar circa. Ich glaube, der Weg in Richtung 100.000 Euro scheint wieder frei, Dollar scheint wieder frei zu sein. Schauen wir aber mal. Wir kommen zum Mittelteil und gehen beide auf, in Anführungsstriche, Profiteure der Geschehnisse um Venezuela ein. Also wollen wir wirklich in Anführungsstriche setzen, weil natürlich auch da die Geschehnisse nicht ganz rosig sind. Ne?
Genau, und wir wollen jetzt nicht politisch werden und über irgendwelche Völkerrechte diskutieren, sondern wir gehen natürlich rein jetzt erstmal darauf ein, was jetzt in der letzten Woche beziehungsweise gerade gestern auch am Markt passiert ist. Und Profiteure oder Gewinner, nennen wir sie Gewinner, am gestrigen Tag waren tatsächlich die Ölkonzerne. Ich habe aber nicht einen reinen Ölkonzern mitgebracht, sondern ein Konzern, der durch den Investitionsboom der Infrastruktur profitieren dürfte. Und es geht um Schlumberger, zumindest so geschrieben. Gelernt habe ich schon vor einiger Zeit, dass es Schlumberger ausgesprochen wird, kurz SLB. Und
was nimmst du jetzt?
SLB, Schlumberger, Schlumberger. Erinnert mich so ein bisschen an LVMH, LVMH und Co.
Mal, ne?
Aber SLB wurde im Jahr 1926 gegründet und bietet Technologie, Projektmanagement und Lösungen für Operationen im Öl- und Gassektor. Sie entscheiden anhand von Tools und Software meistens, wo sich das Bohren am meisten lohnt. Zusätzlich machen sie dann auch die Bohrplanung und liefern die Bohrtechnologie, kleiden das Bohrloch aus, damit diese nutzbar sind und messen dann beim Betrieb die Fördermenge und kontrollieren den Druck der Leitungen. Nicht zu unterscheiden, also sie bohren nicht selbst, sondern liefern hier die Bohrtechnologie und zusätzlich auf der Software-Ebene bauen sie einen digitalen Zwilling der Ölfelder nach, damit eine digitale Überwachung ermöglicht wird, damit es auch deutlich effizienter wird, das Ganze zu überprüfen. Und somit verdient tatsächlich Schlumberger bei fast allen Phasen der Ölförderung mit. Und kein Wunder, dass Schlumberger seit der Operation gut 15% dazu gewonnen hat. Im laufenden Jahr liegen sie damit auch knapp 15-16% vorne. Und definitiv einer der Profiteure, beziehungsweise einer ja, schon Profiteure, dass wenn es so kommen sollte, wie der Markt erwartet, dass massiv Geld in die Infrastruktur dort investiert wird, dann dürfte SLB einige Aufträge bekommen. Bisschen kürzer, das war's schon.
Ja, aber spannend, ich glaube, Schlumberger, ich habe gerade auch mal nachgeguckt, ist ja wirklich in Frankreich auch gegründet, wird sehr wahrscheinlich Schlumberger ausgesprochen. Ich wusste es so auch nicht, ich habe immer Schlumberger gedacht.
So wird es auch geschrieben.
Ja, aber hatten wir, glaube ich, auch im Podcast so noch nicht.
Eingedeutscht, würde man dazu sagen, Schlumberger.
Und Chevron, das ist jetzt mein Unternehmen, was ich mit dabei habe, hatten wir, glaube ich, im Podcast auch so noch nicht. Ist einer, wir hatten es aber gerade schon genannt, einer der ältesten und größten US-Energiekonzerne überhaupt. Die Wurzeln reichen zurück ins 19. Jahrhundert, als 1879 die Pacific Coast Oil Co. Gegründet wurde. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs daraus durch Fusion und strategische Expansion die Chevron Corporation, heute einer der Super Major im globalen Öl- und Gasgeschäft mit Aktivitäten von der Rohölförderung über Raffinerien bis hin zur Chemie- und Energieservices. Vielleicht ein ganz interessanter Fakt, Chevron gehört nicht nur zu den größten Ölkonzernen der Welt, sondern hält auch tausende Patente, etwa für emissionsärmere Technologien und alternative Energien, was zeigt, dass man sich über den klassischen Energiemarkt dann ja darüber hinaus denkt. Und außerdem ist Chevron eine feste Größe, ich habe es gerade schon ganz am Anfang gesagt, im Dow Jones Index, also nicht nur für Energie, sondern für die gesamte US-Wirtschaft schon auch eine Art Barometer. Warum ist Chevron jetzt gerade an den Börsen relevant? Gut, haben wir ausführlich gerade schon besprochen. Gestern konnte Chevron ca. 6% zulegen, Intraday auch mal ein bisschen mehr. Das liegt dann an den Geschehnissen rund um Venezuela. Chevron ist das einzige große, du hast das auch gerade genannt, US-Ölunternehmen mit aktiver Förderung in Venezuela und produziert etwa ein Viertel bis ein Drittel der gesamten venezuelanischen Ölexporte. Die Lockerung der US-Sanktionen und der politische Umbruch im Land geben Chevron die Chance, seine Aktivitäten massiv weiter auszubauen und vom Wiederaufbau der Ölindustrie dann zu profitieren. Du hast es gerade ausführlich und perfekt eigentlich beschrieben. Und deswegen stieg dann logischerweise auch die Chevron-Aktie gestern so massiv. Müssen wir mal schauen, wie es dann dort vor Ort weitergeht. Ein weiterer Grund, warum viele Investoren historisch Chevron auch auf der Rechnung haben, ist die Dividendenhistorie. Chevron zahlt seit 38 Jahren ohne Unterbrechung eine steigende Dividende und gehört damit zu den sogenannten Dividendenaristokraten. Haben wir hier auch im Podcast schon mehrfach drüber gesprochen. Die Dividende wird viermal im Jahr ausgezahlt und lag zuletzt im Jahr 2025 bei insgesamt rund 6,84 US-Dollar pro Aktie. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt etwa 4,4%. In den letzten 10 Jahren ist die Ausschüttung im Schnitt um ca. 5-6% pro Jahr gewachsen und gilt damit als sehr stabil und zuverlässig. Also daher ist Chevron für die Anleger nicht nur ein klassischer Energiewert im Portfolio, sondern auch irgendwo eine Dividendenperle mit wiederkehrenden Erträgen. Kurze Performance, auf Jahressicht liegt die Aktie bei 17,62%.
Auf ein Jahressicht.
Okay, ich wollte sagen. Nicht im laufenden Jahr, auf ein Jahressicht.
Würde mich aber auch nicht wundern, weil 15% bei Schlumberger.
Ja, ich glaube irgendwo 10-11% jetzt im laufenden Jahr.
Am 6.1.
Ja. Und auf 5 Jahre, Lukas, wo stehen wir da? Bei Chevron?
Die dürften wahrscheinlich 2022 massiv dazugewonnen haben und dürften dann relativ stabil auf dem Wert geblieben sein.
Als wenn du sie vor der Nase hättest, aber genauso ist es.
Ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob es dann vielleicht 30% sind. Also
deutlich mehr. Also die haben 2021, 2022 sind sie richtig nach oben geschossen. Also 128% auf 5 Jahre.
Dann sieht es vielleicht bei Schlumberger. Irgendwie hatte ich die 70 gerade im Kopf. Aber ich habe mir die Charts gestern auch angeguckt. Ja. 2022 durch Russland-Ukraine natürlich massiv gewonnen und seitdem gefühlt eigentlich auf der Stelle getreten.
So ist es. Ja, passt. Also vom Chartbild genau das, was du beschrieben hast. Das soll es aber zu Chevron gewesen sein. Eigentlich insgesamt keine schönen Nachrichten und damit starten wir ins neue Jahr, aber gehört dazu, da spielt der Markt gerade und du hast es, glaube ich, auch gerade ganz gut gesagt, wir wollen nicht politisch werden, völkerrechtlich hier irgendwie unsere Meinung abgeben. Versuchen wir neutral dann zu bewerten und uns die Aktien dann anzuschauen, so wie sie es von uns gewohnt sind. Lukas, du guckst ins Regionale.
Genau. Wir bleiben in Gescher. Und zwar gibt es hier eine Praxis für Haut- und Venengesundheit, welche im letzten Jahr von Herrn Dr. Heisterkamp an Herrn Dr. Jansen übergeben worden ist. Und nach der Übernahme hat Herrn Dr. Jansen die Praxis umfassend modernisiert. Neben digitaler Terminvereinbarung und vorab Gesundheitsfragebögen, auch ebenfalls online, setzt die Praxis inzwischen auf KI. Und genau darauf möchte ich eingehen. Und zwar haben die, jetzt bin ich hier in der Zeile, es geht um den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei dem Hautkrebs-Screening. Und zwar mit dem Fotofinder werden Hautveränderungen präzise gescannt und von einer KI analysiert, die mit dem Arzt oder die dem Arzt dann hilft, auffällige Stellen frühzeitig zu erkennen. Und die Ergebnisse werden digital dokumentiert und direkt an den Patienten verschickt, wodurch die Früherkennung von Hautkrebs noch sicherer und effizienter wird. Und trotzdem bleibt der persönliche Kontakt zum Arzt halt auch weiterhin da, plus auch die Entscheidung, die vom Arzt getroffen wird. Und das ist unserer Meinung nach ganz spannend, da wir ja auch hier im Podcast immer wieder von der Monetarisierung der KI-Tools sprechen und wo findet sie ihren Einsatz, und haben auch immer wieder gesagt, eigentlich gibt es fast keinen Bereich, der nicht von KI profitieren können, und deswegen hier vielleicht ein kleiner Beweis oder ein kleines Beispiel auch dafür, dass KI in sämtlichen Bereichen eine Rolle spielen kann. Man muss sich da vielleicht nur rantrauen, und ja, was ich gerade schon sagte, ganz wichtig ist halt, es ersetzt nicht die Diagnose des Arztes, sondern unterstützt hier, und ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, vier Augen sehen mehr als zwei, und wenn man dann eine KI-gestützte Software hat, die dann sogar auch nochmal auf historische Daten zugreifen kann, eine super spannende und sehr, sehr schöne Ergänzung für alle, die irgendwo zu dem Screening gehen.
Ja, ich glaube, wir haben ja schon mehrfach über Chancen im Bereich Biotech, Chancen im Bereich Medizintechnik gesprochen. Ich glaube, das zahlt da ganz gut drauf ein, als Megatrend-Thema. Und ja, mal schauen, da wird einiges mit Sicherheit auch jetzt in diesem Jahr kommen, in den nächsten Jahren kommen, und zahlt so ein bisschen, glaube ich, auf das Thema ein. Ärztemangel in ländlichen Regionen, solche Sachen, ne? Also das sind ja schon Themen, die uns begleiten. Gut, danke dafür. Wir schauen in den
Ausblick.
Die ersten wirtschaftlichen Kennzahlen kommen rein. Lukas, du hast gerade schon von den PMIs aus dem verarbeitenden Gewerbe in den USA gesprochen, die reinkamen. Es kommen dort noch die PMIs aus dem Dienstleistungsbereich heute rein. Verbraucherpreise Deutschland, PMIs aus Europa. Also heute kommen schon nach und nach relevante und wichtige Wirtschaftskennzahlen rein. Morgen Arbeitsmarktdaten aus den USA, am Freitag auch nochmal der Arbeitsmarktbericht, also doch schon auch relevante Infos, die wir jetzt in dieser Woche dann auch schon wieder erwarten. Von der Unternehmensseite her ist es noch ruhig, schau mal gerade auf meinen Zettel, da steht seitens der DZ Bank nichts. Nochmal reingeschaut, die Constellation Brands, die veröffentlichen morgen das Zahlenwerk, das ist die Marke hinter also der bekannten Biermarke Corona. Also da mit Sicherheit nicht ganz uninteressant, können wir vielleicht in der nächsten Woche mal drauf schauen. Aber das soll's für die erste Folge 2026 gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen, auch in diesem Jahr. Und wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.